Hallo, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Montagssession. 30 Minuten Börsen-Know-how für eure Geldanlage. Ich gehe heute mal ins Du, weil bei mir ist Helmut Jonen, Ex-Banker und Investor. Und wir sprechen beide gemeinsam die nächsten 30 Minuten über passives Einkommen, finanzielle Selbstständigkeit und all diese Themen, die vor allen Dingen die Social-Media-Plattformen rocken, so wie ich es zumindest wahrnehme. Hallo Helmut, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Edda, vielen Dank. Ich freue mich jetzt auf die nächsten 30 Minuten.
Was du auf jeden Fall schon mal geschafft hast, ist den Teilnehmerrekord hier in Sachen Anmeldungen zu schlagen. Wunderbar. Und ich meine, wir machen Börse at Home jetzt seit 4 Jahren. Das ist auch echt eine Leistung. Da sind auch durchaus andere große Köpfe dabei. Fangen wir doch mal an mit deinem Hauptthema, beziehungsweise so nehme ich es zumindest wahr, passives Einkommen. Was ist das denn eigentlich? Was ist es, nicht nur ein Buzzword?
Ja, was ist passives Einkommen? Ich glaube, da gibt es verschiedene. Jeder definiert das für sich vielleicht anders. Für mich war passives Einkommen immer das Einkommen, was eben durch Kapitaleinnahmen oder, sage ich mal, durch Vermietung oder eben Zinsen und Dividenden entsteht. Anders als für das Arbeitseinkommen, wofür ich halt dann eben wie Millionen andere Arbeitnehmer morgens immer, ich sag mal, irgendwann um 6, 7 Uhr aufstehen muss. Dann eben, ich sag mal, irgendwie 8 bis 10 Stunden in der Arbeit bin und dann abends wieder zu Hause bin. So, passives Einkommen ist jetzt nicht an Arbeitszeiten gebunden. Man hat sein Geld investiert, damit geht man auch Risiken ein und bekommt eben für das Risiko des investierten Geldes dann eben, je nachdem, Mieteinnahmen, Zinsen oder Dividenden zurück.
Nun scheint das ja erstrebenswert zu sein in den Augen vieler. Was empfiehlst du, wenn man in diese Richtung sich entwickeln will, wie würdest du losgehen?
Also da kann man sagen, das Allerwichtigste, wenn man eben den Wunsch hat, eines Tages vielleicht von passivem Einkommen leben zu können, das ist eben, ich sag mal, das Arbeitseinkommen, wenn es richtig gut läuft, zu 100% ersetzt. Oder, was ja auch viele sagen, vielleicht mal kürzer zu treten, dass das Arbeitseinkommen vielleicht, dass das passive Einkommen dann einen Teil des Arbeitseinkommens ersetzt. Egal, wie man es plant, man sollte so früh wie möglich im Leben anfangen. Also ich habe das geplant schon mit Anfang 20, dass ich mir damals die Frage gestellt habe, möchtest du bis 65 arbeiten gehen, auch wenn dir der Job Spaß macht, ja, dann kannst du es ja freiwillig, oder möchtest du dir die Flexibilität schaffen, vielleicht so mit Anfang, Mitte 50 praktisch kürzer zu treten oder wenn es richtig gut läuft, ganz aufhören zu können. Ja, so, je früher man anfängt, desto besser ist es. Ich sage mal ganz realistisch, wenn heute ein 50-Jähriger noch keine Ersparnisse hat und sagt, ich möchte aber mit 54 aus dem Erwerbsleben aussteigen und dann passives Einkommen bis dahin generieren, also da hilft dann wirklich nur ein Lucky Punch. Also je früher man das anfängt zu planen, ja, desto besser ist es. Bei mir war es Anfang 20, es hat dann etwas mehr als 30 Jahre gebraucht. Und dann war es eben soweit, dass bei mir sogar 100% meines Arbeitseinkommens, was ich zuletzt dann als Banker hatte, praktisch durch Dividendeneinnahmen ersetzt wurde.
Okay, also Merksatz Nummer 1, auch egal wie alt ich bin, auf jeden Fall direkt anfangen und vielleicht reicht es später dann nicht mehr zu einem vollständigen Ersatz des Erwerbseinkommens durch Arbeitnehmertätigkeit, aber immerhin. Okay, und was würdest du sagen? ETFs oder wie würdest du an das ganze Thema rangehen?
Als ich angefangen habe, da stellte sich die Frage anders, weil ETFs gab es damals noch nicht. Also ich habe eben mit einzelnen Aktien angefangen. Heute kann man eben das mit ETFs oder einzelnen Aktien machen. Ich empfehle da immer Folgendes. Also wer in Einzelaktien investieren möchte, braucht 2 Dinge. Er braucht die Zeit dafür, weil es ein bisschen zeitintensiver und er muss es auch wollen. Es gibt viele Menschen, die sagen, mir ist vollkommen bewusst, ich muss vorsorgen für später. Aber Börse ist für mich ein so gähnend langweiliges Thema. Damit möchte ich mich nicht regelmäßig mal so 1, 2 Stunden beschäftigen. So, da ist ein ETF das Beste. Da kann man dieses passive Einkommen auch erzielen. Da ist dann eben ein Fondsmanagement, was sich um die Zusammensetzung des ETFs notiert. Also wer direkt in Einzelaktien anlegt, der sollte eben Interesse an Aktien haben und der sollte auch die notwendige Zeit haben, sich mal die eine oder andere Stunde drum zu kümmern.
Okay, dann fangen wir erstmal mit den ETFs, bleiben wir mal dabei. Also würdest du auch sagen, je mehr Zeit ich investieren will, umso mehr kann ich da auch Picking betreiben oder würdest du ganz breit und gar nicht bei den ETFs anfange, jetzt auf dem zu gehen oder so?
Also es kommt auf die ETFs an. Also es gibt ja viele ETFs, die, ich sag mal, breit diversifiziert sind. Also weiß man, wenn man jetzt eine Vorliebe für den US-Aktienmarkt hat, dann kann man einen S&P 500 auswählen. Wenn man jetzt sagt, ich möchte aber eigentlich eher global investieren, gibt es eben, ich sag mal, den MSCI oder den FTSE All World. Oder wenn man sagt, ich möchte eher so auf Europa fokussiert bleiben, dann gibt es eben auch da hier gute, breit gestreute ETFs, die eben den europäischen Aktienmarkt abdecken. Ich persönlich bin so ein bisschen, dass ich favorisiere, global zu investieren. Ich würde mich für globale ETFs dann entscheiden. Und da reichen im Endeffekt, wenn man das dann eben so macht, ein oder zwei ETFs. So eigentlich. Also keep it simple. Im Zweifelsfall würde dort vielleicht ein ETF reichen.
Achtest du auf Dividenden? Spielen die für dich eine Rolle?
Ja, die spielen für mich eine sehr große Rolle, weil natürlich, ich sage mal, die Ertragskomponente einer Aktienanlage oder einer ETF-Anlage, ja, ergibt sich aus den Kursgewinnen über die Jahre und eben aus den Dividenden über die Jahre. Wir sind, was die Kursgewinne angeht, sind wir sehr, sehr, sehr verwöhnt die letzten Jahrzehnte, weil wir seit 1982 bis 2022, also 40 Jahre, unter Schwankungen, permanent sinkende Zinsen bis auf Null hatten. So. Und diese Zeit ist definitiv vorbei. Ja, wir haben zwar heute wieder höhere Zinsen, aber selbst wenn die Zinsen jetzt fallen, sage ich mal, können sie maximal so von 4,5, 4,8% auf null wieder fallen. Das heißt, das Zinssenkungspotenzial ist ein Bruchteil von dem, was ich vorgefunden habe, als ich angefangen habe. Denn da waren 10-jährige amerikanische Staatsanleihen 1982 bei über 10%. So. Und deswegen sind wir sehr verwöhnt, weil sinkende Zinsen sind natürlich ein ungeheurer Kurstreiber. Und wir müssen durchaus damit rechnen, dass eben die Zinsen jetzt, ich sag mal, steigen oder auch stabil bleiben und die Zinssenkungsfantasien nicht mehr ansatzweise so groß sind, wie sie eben früher waren. Und das bedeutet eben, Kursgewinne werden dann vielleicht dünner ausfallen und dann steigt also im Gegenzug wirklich vielleicht wieder die Bedeutung der Dividende. Ein schönes Beispiel sind die 70er Jahre. Wer in den 70er Jahren Dividendenaktien hatte, ist da sehr gut drüber hinweggekommen. Wer jetzt nur in den 70er Jahren auf Kursgewinne geachtet hat, der hat 10, 12 Jahre erlebt, dass sich die Aktienkurse überhaupt nicht bewegt haben.
Da habe
Ja.
ich auch eine
Also
Frage.
es ist beides. Also ich mag Dividenden auch deswegen, weil Dividenden sind auch nicht 100% garantiert und sicher, aber Dividenden sind in ihrer Entwicklung etwas zuverlässiger als Kursgewinne. Ich kann also Prognosen über eine Entwicklung, ich kann Prognosen über die Entwicklung der Dividenden in meinem Depot etwas genauer anstellen als eben Kursgewinne. Bei Kursgewinnen weiß ich wirklich nicht, wo die Indizes am Jahresende stehen. Da müssten wir jetzt mal raten. Ja, bei Dividenden kann ich eben ungefähr gucken, wenn ich weiß, ich habe substanzstarke, ertragsstarke Unternehmen, da weiß ich ungefähr, mit was für einem Cashflow ich rechnen kann.
Welche Kennzahlen ziehst du denn bei der Bewertung der Dividenden zu Rate? Achtest du auf die Dividendenrendite oder auf eine andere Kennzahl oder gar auf Aristokraten, also
Nein.
Langdividendensteigerer?
Ich achte sicherlich eben auf eine Dividendenrendite, aber jetzt nicht ausschließlich auf die Höhe. Je höher, je besser. Wir wissen eben aus der Vergangenheit, dass extrem hohe Dividendenrenditen oft auch Indikation oder Hinweis sein können, dass die Dividende eben, sage ich mal, gesenkt werden könnte. Also die Dividendenrendite ist mir schon wichtig. Also ich sage mal, ich kaufe lieber eine Aktie mit einer Dividendenrendite von 2,8 als 0,4%. Ich gucke aber eben auch auf die Ausschüttungsquote, eben auf den Cashflow, denn aus dem Cashflow muss ja die Dividende bezahlt werden, dann eben auch auf die Quote, wie viel eben vom Cashflow und auch vom Gewinn eben für so eine Dividende verwendet wird. Also ich sag mal, wenn ein Unternehmen für eine attraktive Dividendenrendite praktisch seinen gesamten Jahresgewinn, sage ich jetzt mal, ausschüttet, ja, dann bedeutet es, da fehlen dann irgendwo vielleicht Gelder, um in das Unternehmen zu investieren. Also das muss dann eben ein gesundes Verhältnis sein. Die Dividende ist schon interessant, die Rendite ist schon nicht unwichtig, aber es müssen auch immer noch genügend Mittel im Unternehmen verbleiben von dem Gewinn, dass das Unternehmen eben auch in seine Zukunft investieren kann.
Hier habe ich auch direkt eine Frage von dem Teilnehmer dazu, also hier an alle, die hier dabei sind. Ihr könnt Fragen stellen. Wie bewertest du in dem Kontext Aktienrückkaufprogramme? Also sind das für dich auch ein Bewertungsfaktor?
Also Aktienrückkaufprogramme, da sage ich immer, das ist eine Dividende zweiter Klasse. Ja, ich meine, dadurch wird ja die Anzahl der ausstehenden Aktien meines Unternehmens reduziert. Ja, und man kann das ja, wenn ein Unternehmen das ewig fortführt, ja, über, ich sag mal, Jahrzehnte, ja, und immer permanent Aktien zurückkauft und ich an meinen Aktien festhalte, bin im Zweifelsfall eines Tages ich der letzte Aktionär, der übrig gehört, und dann gehört mir das ganze Unternehmen. So, also das hat schon einen Einfluss auf den Gewinn der Aktie, weil sich eben durch die Reduzierung der Anzahl der Aktien natürlich auch der Gewinn des Unternehmens, der mir als Aktionär dann zugerechnet wird, erhöht. Aber es ist eben kein Cashflow-Vorgang. Also es kommt kein Geld auf mein Konto. Es ist eher eben gut für den Aktienkurs. Und ich sage immer, da ich eben, also das Cash auf dem Konto ist für mich immer reales Vermögen. Und alles andere ist eben Buchgewinn, und erst dann reales Vermögen, wenn ich es dann eben realisiert habe, den Gewinn der Aktie. So, und insofern ist das eben für mich dann so eine Dividende zweiter Klasse. Aber auch wichtig.
Okay, dann nochmal eine Rückfrage zu dem, was du eben über die 70er Jahre gesagt hast. Wie war denn die Dividendenzahlung während der Nullerjahre von 2000 bis 2010, wo wir ja quasi keine Kursgewinne hatten, sondern massive Verluste?
Ja, auch da ist es so, du hattest es ja vorhin schon angesprochen, es gibt ja sogenannte Dividendenaristokraten. Das sind so Unternehmen wie Johnson & Johnson, Colgate, Procter & Gamble, also alles Unternehmen, die uns geläufig sind. Es gibt hier in Deutschland so einen Wert eben wie die Münchner Rück, die eben praktisch, sage ich mal, seit 1979 ihre Dividende nie gekürzt hat. Das heißt also, auch in solchen sehr schwachen Jahrzehnten wie 2000 bis 2010 oder 1970 bis 1981 haben natürlich diese Aristokraten, beziehungsweise es gibt dann ja auch Unternehmen, die heißen Dividendenkönige, die seit mehr als 50 Jahren ihre Dividende erhöhen. Und da gibt es auch in Amerika etliche, Procter & Gamble und so, und Coca-Cola gehören auch dazu. Ja. Das heißt, die haben sowohl in den 70er Jahren, als die Börse 10, 11 Jahre komplett stillstand, haben die jedes Jahr ihre Dividende erhöht. Genauso haben sie es dann eben in den 2000ern, von 2000 bis 2010 gemacht. Ja? Und das ist das, was ich sagte, wenn du eben mal aus welchen Umständen einfach eine Börse hast, die nicht so gut läuft. Und das kann auch mal über einige Jahre eben gehen. Dann hast du eben diese Dividenden, die dann eben, ich sag mal, auch so einen sehr positiven psychologischen Effekt auf dich als Anleger ausüben, weil wenn du eine Aktie im Depot hast, die sich, sage ich jetzt mal, über 10 Jahre nicht bewegt, stellst du dir vielleicht ja irgendwann mal die Frage, bin ich hier im falschen Film oder mit anderen Worten, bin ich hier in der falschen Aktie investiert? Aber solche Phasen gibt es an den Börsen. Das ist das, was ich sagte, durch diese permanent sinkenden Zinsen sind wir eben, ich sag mal, seit 2012 bis 2022, wo es ja wirklich 10 Jahre praktisch Nullzinsen gab, das war ja schon eine komplett unnatürliche Welt. Ja, und von dieser unnatürlichen Welt müssen wir uns jetzt als Anleger einfach so ein Stück weit verabschieden.
Danke dafür. Und Dividenden scheint tatsächlich unser Publikum hier echt zu bewegen, weil hier kommen Haufen Fragen dazu rein. Ich versuche das mal ein bisschen zu ordnen, weil wir haben auch gerade über Kennzahlen gesprochen. Was ist für dich eine gute Range für die Ausschüttung in Bezug auf den Cashflow? Also wie viel von dem Cashflow darf ein Unternehmen ausschütten?
Also Pi mal Daumen würde ich mal sagen, immer so irgendwo so zwischen 45 und 55 bis maximal 60%.
Super, danke, das ist sehr konkret. Dann noch eine Frage danach, ob du einen Lieblingsdividenden-ETF hast, weil die sind ja auch nach unterschiedlichsten Konstruktionen zusammengebaut.
Ich habe selbst einige Dividenden-ETFs im Depot. Also mein persönliches Depot ist so eine Kombination aus einigen ETFs und eben auch vielen Einzelaktien. Ich habe drei globale, die ich einsetze, und dann noch zwei weitere, die ich sag mal einmal Asia Pacific. Also ich habe einen Asia Pacific Dividend Fund und einen Emerging Markets Dividend ETF, ja, wo ich sage, ich möchte nicht von meinem Schreibtisch in Bonn aus mir zumaßen, dass ich jetzt, ich sag mal, Experte dafür bin, sage ich mal, in Indonesien oder Malaysia oder so die besten Dividendenaktien herauszufinden oder in Taiwan oder sonst wo. Das heißt, das mache ich eben mit diesem Asia Pacific. Der Asia Pacific macht eben Australien, Japan, Hongkong, Taiwan, Singapur. Und der Emerging Markets, der geht halt in diese richtigen Emerging Markets. Da können eben Märkte wie Indonesien dabei sein, Malaysia, Vietnam. Also da bin ich mit Sicherheit vollkommen überfordert, da jetzt in Vietnam interessante Dividendenaktien herauszuselektieren. So, aber ich finde eben die Emerging Markets und Asia Pacific interessant. Deswegen habe ich die und dann habe ich drei globale. Einen, den FTSE All World, der praktisch das ganze Universum an Dividendentiteln abdeckt, entsprechend auch mit 1800 Titeln, die er im Moment im Depot hat, relativ breit aufgestellt. Und dann habe ich eben zwei, der eine, der selektiert aus 100 globalen Dividenden, also der hat 100 Unternehmen und selektiert halt global. Und dann habe ich noch einen, der hat 50, glaube ich, der aber auch dann eben global selektiert. Also einen ganz breit gefassten und zwei, die etwas enger gefasst sind.
Wie hältst du es mit der Währungssicherung? Ach, ist das für dich ein Thema oder lässt du die
Nein.
Währung einfach laufen?
Ich lasse die Währung laufen. Also wenn man mal sieht, als der Euro 1999 vor 26 Jahren kam, da waren wir, glaube ich, irgendwie so bei 1 Euro, 1,17. Also wirklich 1 Euro war 1 Dollar, 1,17. Heute sind wir bei 1,08. Das heißt, in den 26 Jahren hat es zwar auch Ausschläge nach oben und unten gegeben, ja, aber ich sag mal jetzt über 26 Jahre mir den Dollar von damals von 1,17 abzusichern, das hätte mich jedes Jahr irgendwo zwischen 2 und 2,5% Performance jetzt gekostet. Also nach 26 Jahren, ich sag mal, überall über 50% Performance.
Ja, das ist den wenigsten bewusst, dass tatsächlich so ein Währungshedge in einem ETF richtig auf die Performance geht. Ja, weil da geht, man sagt so 0,5% pro Jahr gehen dann nochmal einfach weg, ohne dass man merkt.
Ja. So, und man muss sagen, Entschuldigung, ja.
Ja, nein, an dich. Nein,
also man muss sagen, es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, zum Beispiel gerade die interessanteste Währung für uns Anleger ist ja wahrscheinlich der US-Dollar. Und da kann man auch ganz lange Zeit reinnehmen, so die 50 Jahre und mehr abdecken. Und dann stellt man fest, dass in den letzten 50 Jahren praktisch der Dollar in über 80% dieser ganzen Zeitspanne in einem relativ engen Band gehandelt wurde. Und es gab nur wenige Male, gab es eben entsprechende Ausschläge nach unten, wo er dann eben, sage ich mal, plötzlich unterbewertet oder dann auch nach oben, wie zum Beispiel 1985, komplett überbewertet war, wo er damals ja zur D-Mark mal dann 3,50 war. So aber 80-85% der letzten Jahrzehnte hat er eigentlich immer in einem relativ engen Band notiert. Also es lohnt sich eigentlich, wenn man es langfristig. Kurzfristig ist das was anderes, wenn man irgendwas hedgen muss, weil man Risiken hat, ja, aber langfristig, also wer 20, 30, 40 Jahre in US-Aktien investiert, der sollte also im Prinzip Währungsabsicherung vergessen.
Immerhin steht da ja auch der volkswirtschaftliche Kontext dahinter, dass sich Währungen ja auch wieder ausgleichen. Und da kommt noch eine Frage, die passt da hervorragend rein. Du hast sie eigentlich schon beantwortet, aber ich möchte sie trotzdem nochmal hier laut stellen. Mit 55 Jahren noch einen ETF kaufen?
Ja, das habe ich gemacht. Also, ich meine, ETFs sind ja noch nicht so alt. Ja, und ich meine, ich bin jetzt 65. Wie lange gibt es jetzt ETFs? Die gibt es jetzt 10, 15 Jahre. Also, ich sag mal, vor meinem 50. Lebensjahr konnte ich gar keinen ETF kaufen, weil es sie bis dahin noch gar nicht gab. Ja, und seitdem, also ich glaube, der Siegeszug der ETFs, der begann ja so um die Finanzkrise herum vor 15 Jahren, da wo ja damals BlackRock durch diese ganzen Zukäufe von Barclays und was die alles zusammengekauft haben, eben zu heute den größten weltweiten Anbieter geworden sind.
Also in Amerika gibt es halt,
Nein, ja. In Amerika gibt es sie schon was länger, aber hier, ich sag mal, in Deutschland sind sie ja eigentlich erst so überhaupt so ins Bewusstsein von uns Anlegern in den letzten 10, 15 Jahren gekommen.
Ja, und vielleicht noch eine Ergänzung von mir. Wenn man 55 ist, hat man ja definitiv nochmal 20, 30 Jahre Anlagehorizont vor sich. Ja. Das sollte man nicht vergessen. Du verbrauchst ja dann jetzt, dann setzt du auch auf ausschüttende ETFs oder lässt du die thesaurieren?
Ja. Ja, also ich nehme ausschüttende ETFs Und dieser Vorteil, den also thesaurierende ETFs mal hatten, der ist ja auch jetzt mit den steigenden Zinsen wieder hin, wegen der Vorabpauschale. Also es ist ja jetzt, wir hatten ja eben durch das Zinsniveau, was viele Jahre bei Null war, gab es ja nie diese Vorabpauschale. Jetzt haben ja einige Anleger in diesem Jahr erleben müssen, dass sie plötzlich Geld vom Bankkonto abgebucht bekamen, weil eben die Bank eben die sogenannte Vorabpauschale, die eben meistens dann diese thesaurierenden Fonds trifft. Also, und im Endeffekt, ob ich jetzt eben ausschüttend habe. Ich sage mal, bei ausschüttend weiß ich, was aufs Konto kommt. Da weiß ich sofort. Da weiß ich, dann wird eben sofort auch die Abgeltungssteuer abgezogen. So, bei dem Thesaurierenden weiß ich dann, ich muss mir eine Summe X vielleicht irgendwo reservieren, die ich eben auf dem Konto stehen lassen muss, weil dann irgendwann eben dann mit Beginn des neuen Jahres die Bank plötzlich kommt und mir eben das Geld einfach vom Konto abbucht, die Fälligkeit der Vorabpauschale. Ich glaube, diese Diskussion, was ist besser, thesaurierend oder nicht thesaurierend, am Ende ist es immer dasselbe Ergebnis.
Dann verlassen wir mal den Dividendenbereich. Da gibt es eine ganze Reihe von Fragen zu Einzelaktien bzw. Branchen. Fangen wir mal an mit den Bewertungskennzahlen neben der Dividende. Worauf achtest du noch?
Also wie gesagt, wichtig ist natürlich, dass Unternehmen einen gesunden Cashflow haben. Ja. Wichtig ist, dass die Unternehmen, sage ich mal, nicht zu hoch bewertet sind. Also auch das KGV gucke ich mir an. Ich gucke natürlich eben, wie hoch sind Unternehmen verschuldet, ja, und die Tragfähigkeit eben der Schulden dieser Unternehmen. Und das sind so, sage ich mal, die wichtigsten Dinge. Als Value Investor schaue ich mir auch eben noch das Price to Book, das Book Value an, wobei man sagen muss, dieses Book Value, das greift sehr gut, nur bei ganz bestimmten Branchen. Es gibt eben verschiedene Branchen, da ist dieses Price to Book relativ wenig aussagekräftig, weil das ist vor allen Dingen bei Unternehmen, die eben nicht so viele Werte in der Bilanz haben. Also wenn ich jetzt ein großes Industrieunternehmen wie Mercedes oder Siemens nehme, die haben ja einfach in ihrer Bilanz, sage ich mal, sehr viele Assets und Werte auch stecken. So, wenn ich jetzt ein Pharmaunternehmen habe, was oft, ich sag mal, ein Price to Book halt von einem Mehrfachen, was eigentlich auf den ersten Blick sehr teuer ist, dann muss man natürlich bedenken, da stecken viele immaterielle Vermögenswerte drin, die eben einfach schlecht erfasst sind.
Danke dafür. Da gibt es auch eine passende Frage. Wie tust du grundsätzlich die Chancen der Old Economy jetzt einschätzen? Hier große alte Industrieunternehmen, die ja die hauptsächlichen Blue Chips hier zumindest im deutschen Markt sind und auch im europäischen.
Also ich glaube, man sieht es ja auch ein bisschen an dem deutschen Aktienindex, der ja auf All-Time-High ist, und man sieht es eben bei den anderen Marktsegmenten, die sich schwerer tun. Ich sag mal, natürlich haben sich die Standortbestimmungen in Deutschland in den letzten Monaten drastisch verschlechtert. Und ich sag mal, kleinere und mittlere börsennotierte Unternehmen, die sind halt nicht so einfach wie so ein Global Player wie BASF oder Mercedes oder Siemens, die natürlich dann auch, ich sag mal, Produktionsstätten verlagern können. Ja, das fängt ja einfach an mit dem Thema Fachkräftemangel. Ein kleineres börsennotiertes Unternehmen, ja, das leidet dann ganz massiv, wenn es keine Fachkräfte bekommt. Ein großes Unternehmen kann dann sagen, okay, wenn die Fachkräfte hier in Deutschland nicht sind, dann gehen wir mit der nächsten Fabrik in die USA, da sind die Fachkräfte. Ja, das kann eben eine Mercedes, eine VW kann das, andere Unternehmen können das nicht so gut.
Glaubst du an diese momentan vielbeschworene Phase der Small and Mid-Caps, die auf uns zukommen soll, weil die ja nachziehen müssten?
Also wenn sich die Standortbestimmungen in Deutschland wieder verbessern, ja, dann werden diese Werte also wieder ein gewaltiges Comeback erleben. Ja, also es ist im Moment so, dass wir gewisse Standortnachteile haben in der Bundesrepublik. Und eben, ich sag mal, auch die Politik meines Erachtens nicht genügend tut, um da eben gegenzusteuern. Ja, also, wir hatten das schon mal Anfang der 80er Jahre, ja, wo Deutschland eben, ich sag mal, bedingt durch diese Schwächephase der 70er Jahre ziemlich angeschlagen dastand. Ja, und dann hat man eben im Endeffekt die Rahmenbedingungen neu gesetzt für die Unternehmen, ja, Man hat eigentlich damals reagiert auf die sogenannten Reaganomics von Ronald Reagan. Der Amerika war ja auch starr, war ja erstarrt. Also ich meine, es gab 1979, hat große Zeitschriften in Amerika das Ende der Aktie ausgerufen, ja, weil alles war paralysiert und gelähmt. Und dann hat Reagan eben praktisch dieses Land, hat eben wieder wirtschaftliches Leben eingehaucht und dann ist die Regierung Kohl Genscher dann eben ab 82, 83 auf diesen Zug eben auch mit entsprechenden wirtschaftlichen Reformen draufgesprungen. Und das wissen wir heute aus der Historie. Das hat fantastisch funktioniert, weil die 80er Jahre waren ein blendendes Börsenjahrzehnt. So, und wir stehen jetzt im Prinzip so ein bisschen da, tun uns schwer. Und es ist jetzt eben die Frage, wie schaffen wir es, dass der Knoten platzt? Weil die Voraussetzungen hat Deutschland. Ja, aber man muss eben dafür auch die Hausaufgaben machen und die Rahmenbedingungen setzen.
Danke dafür. Weg von der alten Industrie zu einem anderen Sektor. Möchte jemand wissen, ob du eine Meinung zu REITs hast? Das sind ja Immobilienaktien, die sehr viel ausschütten müssen von ihren Gewinnen.
Ja, richtig. Also da bin ich nicht so der Experte. Ich habe eine ganz kleine Position in einem amerikanischen US-REIT im Healthcare-Sektor. Grundsätzlich kann man sagen, wie alle Immobiliengesellschaften, steigende Zinsen sind da nicht das beste Umfeld. Und entsprechend hat er sich auch, ich sag mal, zwar hohe Ausschüttungen, aber der Kurs ist natürlich, die Kursentwicklung dieser REITs ist natürlich über die letzten Jahre nicht so prickelnd gewesen.
Wenn man sich das ganz langfristig anschaut, sieht man auch, dass REITs zwar Immobilienaktien heißen, sich aber sehr ähnlich zu Aktien bewegen. Also es ist kein bisschen eine Immobilie als Diversifikation an der Stelle. Dann ein paar Fragen zu deinem eigenen Portfolio. Hast du auch Anleihen?
Nein, im Moment nicht. Also im Moment
Okay.
gibt es nur Aktien-ETFs und ich sag mal so eine Cash-Reserve, die so, ich sag mal, zwischen 8, 9% im Moment pendelt.
Und da passt auch noch eine Frage dazu, wie teilst du das auf, Aktien und ETFs so ungefähr?
Also der Aktienanteil ist noch enorm dominierend. Also ich würde mal sagen, noch bestimmt 85%, irgendwo zwischen 80 und 85, also eher 85 als 80%. Ich müsste es mal ausrechnen in meiner Portfolio-Allokation mir anschauen. Aber es sind gut 85% Einzelaktien, vielleicht dann so 15% sind ETFs.
Was hast du für eine Strategie für platzende Blasen, falls wir jetzt in der Blase sein sollten?
Ja, ich habe das ja nun als Anleger schon erlebt. Die letzte ganz große Blase war eben die New Economy Blase im Jahr 2000. Also man kann Blasen im Ansatz heute erkennen und sagt, das Fahrwasser wird gefährlich, weil Überbewertungen zunehmen. Ja, das, was unmöglich ist, ist zu sagen, wann jetzt so eine Blase sich auflöst. Denn auch Aktien, die heute schon, ich sag mal, vielleicht krass überbewertet sind, können, ich sag mal, sich noch mal verdoppeln, mit dem Ergebnis, dass sie noch krasser überbewertet sind, ja. So, es gibt, wir haben im Jahr 2000 bei meinem damaligen Arbeitgeber, der UBS, eine Studie erstellt, die sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, weil wir diese Studie praktisch 4 Wochen vor dem Platzen dieser New Economy Bubble 2000 erstellt hatten mit 10 Merkmalen, also anhand von 10 Merkmalen, wo man erkennt, dass ein Markt langsam heiß läuft. Und damals im Februar hatten wir gesagt, von den 10 Merkmalen waren 9 schon erfüllt. Ja, aber wir haben auch ganz klar gesagt, wir können nur sehen, dass es langsam heiß wird, dass der Motor heiß läuft. Wir können aber nicht sagen, wann er dann ausfällt und stehen bleibt, sprich die Börse eben fällt. Der Wirbel, der damals kam vor über 20 Jahren, war halt, weil es eben so eine ziemliche Zeitnähe war. Die Studie hatten wir rausgebracht im Februar und 4 Wochen später war es dann soweit. Ja, und das war Glück.
Die weißt du, ob die nochmal irgendwo verfügbar ist? Diese Merkmale sind ja wahrscheinlich allgemeingültig.
Also eine UBS hat so etwas eben leider nicht 25 Jahre im Archiv. Also ich habe noch also ich habe noch so ein handschriftliches Exemplar dieser Studie, weil ich da ja eben auch dann ein bisschen mit dran gearbeitet habe damals an dieser Studie. Und die ist doch in meinem Archiv. Und immer wenn dann, reden ja im Moment von diesen glorreichen 7, ja, wo ja auch wieder sich so ein bisschen Überhitzungstendenzen aufzeichnen, dann macht das mal Sinn, dieses alte Papier wieder hervorzugraben und sich das mal durchzulesen.
Wäre doch eigentlich auch eine schöne Anregung für eine Instagram-Story, oder? So
Ja,
jeden Tag
ja.
mal ein neues Merkmal von diesen 9 oder 10. Ja. Du kriegst auch hier übrigens gerade sehr viel Lob für deine Instagram-Stories. Da sind
Danke.
Viele deiner Abonnentinnen und Abonnenten hier dabei. Warum investierst du nicht in Metalle wie Gold? Noch
Also
eine
ein
Frage.
bisschen, also ich habe immer so 2,5 bis 3% meines Depots in Gold, also im physischen Gold. Das ist für mich jetzt nicht irgendwie eine Anlage, womit ich jetzt Rendite erzielen möchte. Das ist für mich so eine Art Versicherung für einen richtig großen Unfall. Man sieht ja immer auch jetzt in der letzten Zeit wieder, wenn Krisenmomente auf der Welt zunehmen, steigt der Goldpreis. Das war in der Finanzkrise so, das ist jetzt so. Wir haben jetzt eben geopolitische Risiken und alle wundern sich, wieso der Goldpreis steigt. So, sollte diese Krise mal eskalieren, ja, wird wahrscheinlich dann, wenn die Börsen stärker fallen und der Goldpreis stärker steigen. Ich sehe das so ein bisschen als Versicherungsprämie. Ja, also man versichert ja auch sein Haus, wünscht sich aber nicht, dass das Haus abbrennt. Ja, aber ich sag mal, wenn mal irgendwo, ich sag mal, wenn es an den Finanzmärkten mal wieder brennt, und brennen meine ich dann eben, so wie wir das 2000 erlebt haben, Korrekturen, sage ich mal, zwischen 50 und 70%, ja, dann hat man vielleicht einen Goldpreis, der sich positiv entwickelt, und kann dann eben anfangen, dieses Gold auch mal zu verkaufen und hat dann eben einfach zusätzliche Liquidität. Weil irgendwann dreht sich das Spiel auch wieder, weil irgendwann haben sich die Märkte dann auch, sage ich jetzt mal, genug ausgetobt nach unten. Und weil wie gesagt, eins, was ich eben überhaupt nicht glaube, diese ganzen Crash-Gurus, die auch so durch die Medien geistern, die sagen, der Zusammenbruch naht, also mit Währungsreformen, was alles kollabiert. Ja, die rufen immer am lautesten, wenn die Börsen eben mal in der Krise sind. Also Anfang 2009 gab es dann eben, als die Finanzkrise praktisch de facto schon fast durch war, ja, da gab es dann auch wieder die jetzt sagten, jetzt nach dem Finanzkollaps kommt der endgültige, komplette Kollaps. Ja, kürzlich sind dann wenige Wochen später, sind die verstummt.
Der ja. Untergang kriegt ja auch mehr als die entspannte Betrachtung von Crashs. Apropos Verkaufen, hast du eine Strategie fürs Verkaufen?
Eigentlich nein. Also ich bin, wie das Warren Buffett sagt, wenn man, also man sollte eine Aktie, also ein Wertpapier dann ins Depot nehmen, wenn man sich vorstellen könnte, diesen Wert also praktisch für den Rest seines Lebens zu behalten. Natürlich habe ich hin und wieder mal auch Verkäufe, wenn ich merke, dass ein Unternehmen eben überhaupt nicht funktioniert oder das kommt in über 40 Jahren Börse auch mal vor, dass du auch mal Pleitekandidaten im Depot hast, ja, wo du dann wirklich, ich sag mal so, wo dann wirklich der Untergang des Unternehmens droht, wo du dann eben noch sagst, bevor es ganz untergeht, springst du vielleicht noch mit 70, 80% Verlust von Bord und rettest dann vielleicht noch 20, 30% deines investierten Kapitals. Also das passiert auch zwangsläufig immer mal wieder, weil wenn du investierst, hast du immer auch mal Fehlinvestitionen. In dem Sinne bis zum Totalausfall. Ich verkaufe auch dann, wenn sich zum Beispiel Positionen extremst gut entwickeln. Ja, also wenn du jetzt, sage ich mal, ein Depot hast, wo alles, sage ich mal, so 9 oder 10% im Jahr steigt und du hast dann irgendwie so ein, zwei Titel, die steigen nicht 9 oder 10, die steigen dann jahrelang vielleicht 20, 25, 30%, dann werden die ja von der Gewichtung im Depot immer größer. Und dann kappe ich die halt einfach mal, weil damit ich dann eben das Risiko wieder reduziere.
Ja, und wenn du jetzt
aber ansonsten muss ich mal sagen, 9,5 oder 9,8 von 10 Transaktionen, die ich durchführe, sind Käufe.
So, wenn du jetzt aber verkaufen wolltest, um zu verbrauchen, wie würdest du dann vorgehen? Ja. Ist das sowas wie ein reverses Investieren? Also nimmst du das raus, was am wenigsten performant erscheint?
Das ist dann sicherlich ganz unterschiedlich. Dann guckt man sich, also wenn man jetzt mal verkaufen möchte oder muss, weil man verbrauchen möchte, dann guckt man, also würde ich vorgehen, was ist jetzt am höchsten bewertet? Wo ist jetzt eine Position, die vielleicht auch eine gewisse Übergewichtung in meinem Depot hat? Ja, also da gibt's jetzt keine pauschale Antwort. Ja, also weniger ausschlaggebend ist da, wie hoch eine Aktie im Gewinn ist. Ja, es kann sein, dass ich mit einer Aktie nur 100% im Gewinn bin, die aber einfach viel zu teuer bewertet ist. Und es kann sein, dass ich mit einer Aktie über 1000% im Gewinn bin und stelle fest, na, die ist ja immer noch billig.
Danke dafür. Und jetzt habe ich, wenn du noch einen Moment Zeit hast, hätte ich noch ein paar Fragen zu deinem eigenen Anlageverhalten. Gibt es Branchen, die du grundsätzlich nicht, also oder gibt es Branchen, die du ausschließt, so rumgefragt?
Eigentlich nein. Also ich bin ein globaler Investor und ich sage mal, ich möchte eigentlich auch global investieren. Das heißt, ich bin in allen Regionen, aber ich bin auch in fast allen Branchen, drin. Es gibt ja manche, die sagen, ich schließe Banken aus, ich schließe Versicherungen oder es gibt ethische Gründe, dass einer sagt, ich schließe jetzt, ich sag mal, Rüstungstitel oder Alkohol und Tabak aus. Also solche Dinge. Solche Guidelines gebe ich mir nicht. Also ganz im Gegenteil. Ich sage, ich möchte halt überall. Die Menschen brauchen Versicherungen, die brauchen Getränke, die brauchen Essen, die brauchen Medizin, die brauchen Autos, die brauchen Öl. Eben das Thema, was ja vor 2 Jahren noch anstößig war, eben in Rüstungstitel zu investieren. Wir erleben jetzt, dass wir eben leider auch diese Unternehmen brauchen, schlichtweg, um uns zu schützen. Ja, also, und da habe ich keine Scheuklappen. Also ich sag mal, ich bin breit aufgestellt. Und wie gesagt, ich bin in Versorgern, Banken und eigentlich alles, was es gibt, bin ich irgendwie investiert.
Mit Hebel arbeitest du gar nicht?
Nein, nein.
Und wie viele Aktien hast du in deinem Depot?
Also
Einzelne.
insgesamt habe ich im Moment 104 Positionen in meinem Depot, die sich so über
Okay,
die 42 Jahre aufgebaut haben. Also ich habe tatsächlich immer noch auch die Aktien, also meine ersten 4 Aktien, die ich gekauft habe, habe ich heute auch alle immer noch im Depot. 2 davon habe ich sogar nie angerührt, die habe ich nie verkauft. Die anderen beiden habe ich dann mal verkauft, habe sie heute aber wieder im Depot.
was nutzt du für Tools, um das zu überwachen? Das ist ja jetzt nun schon eine größere Menge. Ich bin ja bei 10 schon gestresst,
Ja,
Aktien.
es ist ja so, wenn man Unternehmen jahrzehntelang im Depot hat, dann kennt man sie ganz gut. Und ich verfolge diese Unternehmen langfristig. Und ich sag mal, wenn ein Unternehmen, nehmen wir mal ein Beispiel, eins der, also mein erstes Investment war BASF. BASF hat in den letzten 2, 3 Jahren eine sehr schwere Zeit durchgemacht und ist eben nicht wie der DAX am All-Time-High, sondern ist deutlich noch von seinem Höchstkurs entfernt. Ja, aber BASF war, als ich es gekauft habe vor 42 Jahren, Deutschlands führendes Chemieunternehmen, und ist es heute auch noch. Ja, und ich glaube eben, dass dieses Unternehmen auch wieder zurückkommen wird in die Spur. Ja, bin ich felsenfest von überzeugt. Ja, und seitdem, in den 42 Jahren, habe ich eben, obwohl die Aktie jetzt deutlich unter ihrem All-Time-High steht, im Gegensatz zum DAX, einen hervorragenden Kursgewinn drauf erzielt, habe noch bessere Dividenden über diesen Zeitraum bekommen. Und man mag es kaum glauben, also von der Wertentwicklung läuft der Titel tatsächlich, obwohl er unter seinem All-Time-High steht, läuft er etwas besser als der DAX seit 1982.
Also die Frist der Jahre, der Horizont ist natürlich ein ganz, ganz gravierender Faktor. Und da passt auch eine super Frage zu. Was würdest du dem 20-jährigen Helmut jetzt raten? Was hättest du gerne damals schon über die Börse gewusst?
Ich hätte damals schon gerne gewusst, wie unwissend ich bin. Ja, es ist so, als junger Anleger denkst du immer, wenn es gerade dann auch gut läuft, dass du ein relativ guter Anleger bist, ja, und dass du schon irgendwie genial bist und schon den richtigen Riecher hast. Und über die Jahre lernst du dann eben, wie unwissend du bist. Also ich sage eben mal so, es gibt für mich 2 Anlegertypen. Mehr gibt es an der Börse nicht. Und zwar die wissen, dass sie nichts wissen und die, die nicht wissen, dass sie nichts wissen. So, und ich gehöre zu denen, die wissen, wie wenig sie über die Börsenkurse und die Vorhersehbarkeit von Börsenkursen wissen. Und ich stelle sogar fest, je älter ich werde, desto demütiger werde ich, dass die Börse einfach etwas ist, was du nicht prognostizieren kannst. Ja, wir haben oft erlebt, dass Dinge passieren, mit denen kein Mensch gerechnet hat. Aber die plötzlich eben da sind und die Börsenkurse negativ oder auch positiv beeinflussen.
Ja.
Das ist in den 40 Jahren ist das mehrere Dutzend Male vorgekommen. Ja,
Aber
du hast
was,
plötzlich, ja, sorry.
nee, aber das Positive daran ist, dass je mehr man das erlebt, umso entspannter wird man. Der
Richtig,
zweite
richtig.
Einbruch ist leichter als der erste und der vierte ist am einfachsten im Vergleich zu den vorherigen.
Ich meine, wer eben für seine Altersvorsorge plant, 30, 40 Jahre in Aktien zu investieren, ja, der weiß statistisch, dass er so zu 70, 75% dieser Börsenzeit dann in den nächsten 40 Jahren bei schönem Sonnenschein unterwegs ist. Aber er weiß statistisch auch, dass es eben zu 25, 30% dieser Zeit teilweise auch heftige Gewitterstürme geben wird, wo er, ich sag mal, zumindest am besten einen Schirm dabei haben sollte oder auch mal so einen Unterschlupf haben sollte, wo er sich dann einfach mal unterstellen kann, bis das Gewitter wieder vorbeizieht. So, das gehört dazu. Also ich sag mal, es gibt ja auch so diese, eben das ist das, was ich sagte, anfangs dachte ich immer, du bist zu klug und du schaffst das, so zu investieren, dass du in der Aufwärtsbewegung des Marktes immer dabei bist und rechtzeitig rausgehst, ja. Das sage ich mir nach jedem Crash von neuem. 7 Crashs habe ich jetzt mitgemacht in meiner Anlegerkarriere, ja, und irgendwann kommt der 8. Ja, ich sage mir auch immer wieder, diesmal bist du rechtzeitig vorher draußen und ich kann jetzt schon sagen, gelingen wird es mir wieder nicht, ja. Aber wenn ich mir die Gesamtperformance über diese 42 Jahre anschaue, ist es eigentlich auch irrelevant, denn nur mal um klar zu machen, was in den 42 Jahren passiert ist, als ich eben im Januar 1982 meine ersten Aktien gekauft haben. Da gab es den DAX noch nicht, aber es gab den Dow Jones und der stand bei 840 Punkten. So, wenn wir uns heute das angucken, wir stehen jetzt bei knapp unter 40.000 Punkten. Ja, also wir reden hier über fast eine Verfünfzigfachung in 42 Jahren. Und das ist ja nur die halbe Miete, weil im Dow Jones sind ja noch nicht mal die Dividenden drin. Also man kann es wirklich so sagen, wer sich vor 42 Jahren einen Fonds auf den Dow Jones oder S&P 500 gekauft hätte und den einfach hätte diese 42 Jahre nur liegen lassen, der hätte seinen Kapitaleinsatz per heute mehr als verhundertfacht.
Das achte Weltwunder, das Zinseszinsweltwunder.
Also, Crash hin, Crash her. Er wäre voll investiert bei jedem Crash dabei gewesen.
Ja, und, ich finde das und, da auch,
und wie gesagt, das ja. ist, Das ist das, was du sagst. Je länger man dabei ist, wird man einfach gelassener. Ja, also der nächste Crash wird kommen. Ich weiß nicht wann, wo, wie. Ich weiß nicht, was der Auslöser sein wird, aber er wird kommen. Ja? Der kann morgen schon kommen, der kann in anderthalb Jahren kommen. Es ist mir persönlich, ist mir fast die Zeit ein bisschen zu schade, darüber nachzudenken, wann konnte er kommen. Er wird kommen. Ja, und das weiß ich und dann ist gut. Dafür habe ich ja dann, ich sag mal so immer so 8, 9, 7, 8, 9% Liquidität und dann kann man eben einfach mal so ein bisschen was dann wieder an Kapital allokieren, wenn eben, ich sag mal, das nächste Mal so ein kräftiges Gewitter dann über uns hinwegfegt.
Hoffen wir mal, dass das noch lange ausbleibt, dieses Gewitter. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hier kommt auch ganz viel Lob, das war auch ein schönes Stichwort. Vielleicht sollte man sich dann mal so ein langfristiges Indexchart auch an den Kühlschrank hängen, das beruhigt auch ein bisschen.
Das hilft psychologisch sehr stark.
Vielen, vielen Dank. Auch von den ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier. Und nochmal, sie wünschen sich alle ganz viele Instagram-Stories und fanden die Idee mit den Merkmalen durchaus gut. Mal schauen, ob du da was machst. Ja. Danke für deine Zeit und ich hoffe irgendwann wieder.
Ja, Edda, vielen, vielen Dank. Also euch allen noch einen schönen Tag, ne? Tschüss.
Tschüss.